Also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir so quasi in einem Dauerkrisenmodus sind, jedenfalls für die nächsten Jahre. Herzlich willkommen zu Zweien.
Moin, Tobias.
Hi, Mike.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir müssen reden.
Wir müssen reden. Damit fängst du öfters an. Ne? Dir brennt was auf der Zunge.
Nö, unter den Nägeln.
Okay. Aber zuerst mal haben wir immer einen Gegenstand. Und du siehst ja hier auf unserem Tisch, ist heute leer.
Ich sehe es schon.
Ne? Ja, also wir haben heute keinen Gegenstand, sondern wir haben mal also was Besonderes. Nämlich im Grunde genommen her haben wir vor ungefähr einem Jahr, so lange ist es schon her, mal anfänglich über diesen Podcast geredet, wo wir gesagt haben, Mensch, wir könnten doch mal anfangen, so ein bisschen vor die Kamera zu treten und so ein bisschen was zu erzählen über Digitalisierung, Bildung, Gesellschaft, Unternehmertum und so weiter. Und ich finde es schön, dass wir jetzt ein Jahr später hier sitzen und das ist mein Gegenstand, den ich heute mal mitbringe. Den Gedanken an einem Jahr vorher. Also freut mich, ja, schön.
Ja, sehr schön. So, macht sich auch gut auf den Tisch.
Ja, natürlich.
Worüber reden wir heute?
Du wolltest eigentlich so ein bisschen anknüpfen an eine vergangene Podcast-Folge, wo wir uns mit dem Mittelstand und Deutschland in der Bestandsaufnahme so ein bisschen beschäftigt haben. Und in dieser Bestandsaufnahmenfolge reißen wir ja viele verschiedene Thematiken an. Und heute wollten wir einfach mal da in ein, zwei Sachen tiefer einsteigen, wo man sagt, Mensch, im Bereich des Unternehmertums, was sind denn aktuelle Herausforderungen? Was könnten Lösungsansätze sein, damit wir nicht immer nur meckern, sondern auch mal ein bisschen darüber philosophieren, was wäre denn da eigentlich möglich, wie man das ändern könnte dahingehend? Natürlich auch von staatlicher Seite, aber auch von gesellschaftlicher Seite muss man da auch mal ein bisschen mit dran denken.
Und die Frage wäre ja, haben wir Krise?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Krise haben. Ja, also
wir sind haben wir Krise?
Im Jahr, also im Ende,
können wir Krise?
Ende 2023, ja. Können wir Krise? Das kommt auf die Krise an. Ich glaube, wir haben in Bezug auf die unternehmerische Seite, so müssen wir das sagen, wirklich mehrere. Und da muss man auch einzeln mal das Ganze bereden und wirklich mal Stichpunkt für Stichpunkt betrachten und nicht alles in einen Haufen werfen, weil da viele, viele Baustellen sind für die Unternehmer. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit einer an, die dir vielleicht auf dem Herz brennt.
Wir sehen ja im Agenturgeschäft auch durchaus an verschiedenen Stellen Zurückhaltung. Schon spürbar, dass die Unternehmen sich, ich sag mal, auch an verschiedenen Stellen momentan in ihren Entscheidungen ein bisschen zurückhalten. Nun war früher ja der Gedanke, also wenn quasi Wirtschaft zurückgeht, dann muss ich mehr ins Marketing investieren. Bringt nur, glaube ich, im Moment nicht viel, oder?
Wir reden mal von der Finanzkrise 2008 als Beispiel, ja, wo man sagt, okay, es gibt eine Durststrecke, die dauert ein halbes Jahr, die dauert vielleicht maximal ein Jahr und dann wird das schon irgendwie wieder laufen. Da haben viele Unternehmen auch im Marketing
Wellenbewegung
investiert. Ja, definitiv. Ja. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben keine einfache Krise mehr, sondern es gibt eben diese vielen Baustellen. Und das sorgt dazu, dass eben Investitionsbereitschaft natürlich auch sinkt, auch Konsumverhalten sinkt, logischerweise. Und es ist ja eigentlich eine Kette. Das heißt, man kann ja jetzt nicht sagen, für uns als Agenturen, das Unternehmen A kommt jetzt vielleicht gar nicht mehr zu uns und fragt nach oder diskutiert über Preisgestaltungen oder hält ganz zurück, je nachdem, weil das Unternehmen A ja auch abhängig ist von seinen Kunden. Und auch diese Kunden haben die gleiche Zurückhaltung.
Ja.
Und das ist ja noch schlimmer, wenn die Kunden dann auch aus zum Beispiel Krisengebieten kommen, wenn man jetzt den internationalen Warenverkehr mal betrachtet oder Lieferkettenprobleme und so weiter. Das heißt also, das ist ja ein ganzer Rattenschwanz, der da von Unternehmen zu Unternehmen weitergetragen wird, logischerweise. Und wir hatten auch noch niemals so viele Insolvenzen wie derzeit, wo man dann auch sagt als Unternehmen, ja, das ist jetzt die Durststrecke, ich habe jetzt eine Pandemie überlebt, als Unternehmen sozusagen. Ich habe jetzt im Grunde genommen ja das noch mitgemacht und das noch mitgemacht. Wir haben jetzt die Inflation, die Rezession und jetzt muss man irgendwann überlegen, geht das so noch? Ja, und das ist eigentlich so der Punkt. Das heißt, erstmal als Feststellung, die Krise ist eine ganz andere als wie eine kurzfristige unternehmerische Krise, sondern wir haben jetzt gerade so eine gesamte Wirtschaftskrise. Und da rede ich auch gar nicht von nur Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas, sondern ich rede von ganz Europa.
Nun wird das aber in anderen Ländern ja ganz anders signalisiert. Also
es wird auch kommuniziert
drüber. Da gibt es ja Wirtschaftswachstum, 1,2, 1,5, 2,1, 2,2 Prozent Wachstum. So, und Deutschland wird ja wahrscheinlich dieses Jahr einen Minus vor seiner Zahl haben. So, das heißt also im Endeffekt ist das ja durchaus immer die Frage, woran liegt das? Macht Deutschland irgendwas falsch? Was machen wir hier alle falsch in Deutschland, dass wir tatsächlich plötzlich zurückfallen? Der kranke Mann Europas mittlerweile ja so ein bisschen auf der Stirn markiert ist. So, das heißt also im Endeffekt gibt es ja durchaus eine ganz komische Gemengelage.
Ja.
So, und auf der anderen Seite hast du genauso ja Kunden und Unternehmen, bei denen brennt's. Also da läuft nach wie vor der Laden, die finden keine Mitarbeiter und produzieren trotzdem weiter aus vollen Rohren. Eher mit dem Problem, Material zu bekommen oder an manchen Stellen tatsächlich die Lieferketten, die immer noch nicht wieder so richtig 100% funktionieren. Also eine sehr, ich sag mal, diffuse Lage, wo wir heute auch mal drüber sprechen wollen, was mache ich jetzt eigentlich? Also was kann ich als Unternehmen tun? Wofür wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt? Weil das soll ja auch ein bisschen das Gespräch sein. Wie gesagt, Krisen wollen wir ja nicht heraufbeschwören. Licht am Ende des Tunnels, auch ein schönes Zitat. Ja, sieht man momentan nur mit Fernglas. Wobei ja da auch die Politik und die Realwirtschaft durchaus unterschiedliche Vorstellungen haben, wie lang der Tunnel ist und was das Licht bedeutet. Vielleicht ist es auch gar nicht das Ende des Tunnels, was man gerade sieht, sondern ist ja einfach nur eine Lampe im Tunnel.
Absolut. Meiner Meinung nach müssten wir von Optimierungsmöglichkeiten aus zwei Sachen betrachten. Erstens, was kann das Unternehmen selber machen? Und zweitens, was muss der Staat machen?
Ja.
Das sind zwei völlig andere Themen. Jetzt erlebe ich es gerade auch bei uns im Kundenstamm dementsprechend, dass einige Unternehmen durchaus Investitionen machen in Automatisierungsverfahren, wo man eben gleichzeitig dem Fachkräftemangel auch ein kleines bisschen entgegenwirkt dahingehend, auch mit neuesten technischen Mitteln arbeiten, KI-Elemente langsam einzeln irgendwo einführen und so weiter. Da gibt's schon die Unternehmer, die natürlich innovativ denken, sogar ihre Produkte überdenken. Und das heißt ja auch immer so schön, du sollst nicht die Nachfrage schaffen für dein Produkt, sondern du sollst ein Produkt schaffen, wo die Nachfrage schon automatisch kommt. Und das muss man halt immer wieder auf den Prüfstand stellen. Habe ich denn überhaupt noch mein Dienstleistungsangebot dahingehend in die richtige Richtung gerutscht? Das müssen wir ja als Agenturen auch, ne, alle paar Jahre mal ein bisschen drüber nachdenken. Also auf unternehmerischer Seite kann man da viel machen. Da gibt es die beiden Unternehmertypen. Der eine ist da sehr engagiert, der andere sagt, okay, ich guck mal, wann das vorbei ist, Licht am Ende des Tunnels dementsprechend. Das wäre so die Maßgabe. Was für mich aber viel wichtiger ist aufgrund der Vielzahl der Baustellen, ist die staatliche Betrachtung. So, und wenn wir jetzt hier die staatliche Betrachtung haben, dann ist ein Grund meiner Meinung nach dafür, dass andere Länder in Europa positive Zahlen haben, zehrt davon, dass wir momentan in Deutschland zu langsam handeln. Und zwar in allen Bereichen für das Unternehmertum gesprochen. Ne? Ja. Wir sind immer noch beim Unternehmertum. So, und jetzt haben wir eine Situation, ich nehme nur eine einzige Baustelle raus.
Das ist jetzt nichts Neues. Also das ist ja nun ein altbekannter Hut.
Ja, aber so schlimm wie heute war es noch nie.
Sagst du.
Ja, so schlimm wie heute war es noch nie. Nehmen wir doch mal ein schönes Beispiel. Wir nehmen mal die Automobilindustrie. Ja, der gesamte Markt verändert sich nicht seit gestern, auch nicht seit letztem Jahr. Er wird erstmal jahrelang belächelt, was da kommen möge und so weiter. Und dann wird reagiert. Jetzt stellt man fest, wir sind ganz schön spät dran. Wir haben jetzt keine Chips mehr, die wir in die Fahrzeuge bauen können und so weiter und jagen jetzt dementsprechend unsere Restbestände noch irgendwie dahingehend raus. Das ist nur ein einziges Beispiel.
Aber ist das wirklich ein politisches Ding oder ist der Staat da in der Verantwortung? Warum? Weil
die
Unternehmen haben es doch, ich sag mal, selber in der Hand gehabt und haben doch durchaus auch mit wirklich einem Haufen Patenten in der Schublade jahrelang Entwicklung teilweise sogar verschlafen oder ausgebremst, ganz bewusst.
Politik hat doch immer eine lenkende Aufgabe.
Ja, da gab es ja hunderte Millionen Euro jedes Jahr.
Für die Automobilindustrie. Vor vielen Jahren hat ein Konzern namens Tesla angefangen, hier in Thüringen die ersten Ladestationen zu bauen. Vor vielen Jahren, da hätte der Politiker, der wirklich lenkt, auch sagen können, wir müssen uns jetzt mal drüber unterhalten, dass wir uns mit der Automobilindustrie an den Tisch setzen, um dann die Ladeinfrastruktur überhaupt möglich zu machen. Das hat man ganz kurz nur, das hat man Jahre später erstmal auf dem Schirm gehabt. Und das ist der Punkt.
Vielleicht setzt sich gar nicht durch.
Elektromobilität. Das ist ja der Punkt.
Also selbst Elektriker sagen heute, Elektromobilität kann es nicht sein.
Ja, natürlich.
Also, weil wir haben gar nicht genug Strom.
Ja.
Also von daher bin ich ja bei dir, dass Dinge durchaus auch beim Staat in der Hand liegen. Aber ich habe mir immer vorgenommen, den Staat in Schutz zu nehmen.
Kannst du gerne machen.
Weil ich auch der Meinung bin, wie gesagt, wenn du dir die Weltkarte mal anguckst und schaust mal, wo sind stabile Regionen gerade auf der Welt, dann haben wir hier einfach mal mitten in Europa sehr schön eingebettet. Also aktuell keine, ich sag mal, Vulkansorgen. Wir sind nicht in der Erdbebenregion. Krieg nicht unmittelbar vor der Haustür. Eine durchaus zwar immer mal runtergeredete, aber doch sehr innovative Wirtschaft. Und eigentlich das Potenzial auch mit, ich sag mal, mit einem wirtschaftlichen und vor allem nochmal mit einem gewissen finanziellen Polster im Rücken tatsächlich, ich sag mal, den Anschluss wieder zu gewinnen. Also von daher, ich mache heute mal den Optimisten. Guter Optimist, schlechter Optimist. mal gucken in der Rollenverteilung. Aber vielleicht drehen wir das auch nochmal rum. So, und du sagst jetzt, hat alles der Staat verbremst.
Nein, ich sage, dass in Teilen ein Problem bei der staatlichen Lenkung ist, dass wir viel zu lange brauchen. Und habe dafür das eine Beispiel genannt, dementsprechend. Ja. Jetzt sagst du, hier lässt sich schön leben. Na klar, wenn ich jetzt mal den gesellschaftlichen Faktor mal weglasse, der übrigens immer schlimmer wird, heute wieder der Vorsitzende der Polizeigesellschaft im Interview gesagt, ja, das sind alles so Elemente, das heißt, ja, ich gebe dir recht, aber dann dürfen wir es doch nicht so machen wie der Staat die letzten Jahre und sagen, ja, das geht uns allen gut, wir ruhen uns jetzt da ein bisschen drauf auf, da tun wir links und rechts ein bisschen reagieren und ein bisschen steuern und alles ist gut. Nein, diese Zeiten sind vorbei und das merkt man zum Beispiel an dem Beispiel der Automobilindustrie, in allen anderen Bereichen ist das übrigens ganz genauso. Und jetzt kommen wir gehen wieder zurück zur staatlichen Hilfe für Unternehmen. Ja. Jetzt erstens mal Geschwindigkeit muss eindeutig enorm verbessert werden. Zweitens das Thema Steuern. Und ich muss das leider auf diesen Tisch legen, sozusagen gedanklich, weil das Thema Steuern ist das, wir haben das komplizierteste Steuersystem in ganz Europa. Ja, grundlegend. So, und jetzt meine Frage. Du hast deine Steuerbelastung, ihr seid, kann man auch sagen, ihr seid eine Kapitalgesellschaft und wir sind eine Personengesellschaft. Ein schönes Beispiel. So, wenn wir beide zum Beispiel zusammenarbeiten würden, hätten wir super Steuervoraussetzungen, die man dann links und rechts machen könnte. Aber nein, worum geht's? Mir geht's darum.
Muss ich noch kurz aus der Sackgasse für dich abführen?
Genau. Mir geht's darum, dass wir erstens mal, und da tue ich einen bekannten Menschen auch gerne zitieren, die Haftung von Unternehmern gegenüber auch ihrem Unternehmen verbessern in Deutschland. Warum? Ja, die GmbH, die UG, wie auch immer, sind alles haftungsbeschränkte Gesellschafterformen. Und da kann man ja sagen, so als Gründer, naja, 3 Jahre lang habe ich jetzt was probiert, das hat nicht funktioniert, auf Wiedersehen. Ja, ich als Personengesellschaft zum Beispiel habe da ganz andere Voraussetzungen. Ich hafte mit Haus, Hof, Hund und Kamelen, sage ich immer. Das heißt, man hat da eine ganz andere Verantwortung. Und das jetzt kommt mal wieder.
Wie bitte? Das kannst du doch ändern.
Ja, will ich ja gar nicht. Ich will ja diese Verantwortung. Ja, nicht nur.
Das ist ja dein Ding.
Das ist ja der Anspruch auch, wo man sagt, jetzt könnte man darüber nachdenken, einfach mal einen Verantwortungsbereich auch bei den Kapitalgesellschaften einfach mal zu erhöhen. Wo man sagt, egal jetzt, was man macht, das muss nicht die komplette persönliche Haftung sein, es kann eine höhere Haftungssumme sein, was auch immer.
Die ist gar nicht so ohne, weil zum Beispiel auch das Thema NIS, was jetzt kommt, ich glaube, so heißt es, ne? Das Thema Haftung von Geschäftsführern, die sich zum Beispiel nicht mit Cybersecurity und Cybersicherheit beschäftigen, das geht durch alle Bereiche durch. Mhm. Also du wirst auch als GmbH-Geschäftsführer persönlich in die Haftung genommen, wenn du quasi grob fahrlässig dein Unternehmen nicht entsprechend aufstellst.
Ist aber noch nicht aktiv.
Ist noch nicht
aktiv. Wird noch beschlossen, ja.
Ja, aber das sind durchaus Dinge, die ja auch eine Rolle spielen. Also von daher, ich sehe tatsächlich, also genau wie du auch, den Staat sehr stark in der Pflicht und wir sind einfach mal an vielen Stellen zu langsam. Aber, das hat man in der letzten Folge mal so ein bisschen angerissen, was sind denn eigentlich die Aufgaben des Unternehmers?
Ja.
Und da bin ich nach wie vor der Meinung, es wird auch an vielen Stellen zu schnell immer mit dem Finger auf den Staat gezeigt, nach dem Motto, der Staat ist verantwortlich. Mhm. Der Staat hat wirklich die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen und sich dann aber auch ein Stück weit mal rauszunehmen. Und das ist zum Beispiel eine Kritik, die ich äußern würde. Nicht der Staat macht im Moment zu wenig, der Staat mischt sich überall ein. Mhm. Und wenn er sich überall einmischt, dann behindert er. So. Und wenn er aufhören würde zu behindern, ist eher meine Theorie, müsste er tatsächlich sich, also dann könnte er sich sogar langsamer bewegen. Er bewegt sich zu langsam gerade, weil er sich überall einmischt und an jeder Stelle irgendwo mitquatschen will. Aber meine Theorie wäre eher, misch dich doch weniger ein, lieber Staat. Lass die Unternehmen tatsächlich einfach mal innovativ entwickeln. Nur da steht leider im Moment die Weltwirtschaft und die weltpolitische Lage uns ein bisschen im Weg.
Ja, die muss man auch berücksichtigen. Bei allen Gemeckerer, die muss man auch berücksichtigen, definitiv. Ja. Ich gebe dir aber mal ein schönes Beispiel für das Thema, was du gerade ansprichst. Meiner Meinung nach geht das nicht im Einzelnen. Also der Staat muss jetzt was machen, der Unternehmer muss jetzt was machen. Meiner Meinung nach geht das nur zusammen. Und deswegen brauchen wir die lenkenden Politikbereich und nicht irgendwie, wie du schön sagst, einen eingreifenden, sondern einen lenkenden. Ich gebe dir jetzt ein schönes Beispiel.
Bräuchten wir aber erstmal, wenn wir lenken, musst du ja mal wissen, wohin.
Ja, ich möchte das ganz kurz darlegen. Also ich habe da ein schönes Beispiel. Wir waren beim Thema Steuerbelastung und das gehen wir jetzt nicht nochmal im Einzelnen durch, keine Sorge. Aber stell dir vor, wir machen ein einheitliches Steuersystem, wie in vielen anderen Ländern auch.
25%.
Das ist dann mit Haftungen belegt, wie auch immer. Und jeder Unternehmer weiß, was zu zahlen ist. Weil wir zahlen ja alles Mögliche im Voraus. Haben wir schon genug Make-up, machen wir jetzt nicht mehr. So, das heißt, ein einheitliches Steuersystem, egal wie das aussieht. Und jetzt muss ich Anreize schaffen, Lenkungsmaßnahmen schaffen. Was hältst du von meinem Vorschlag? Ein Unternehmen, was zum Beispiel 100 Mitarbeiter hat, kriegt zur Besteuerungsmaß einen Mitarbeiterrabatt. Das heißt also, wenn ich eine Mitarbeiteranzahl erreicht habe, wir wollen ja auch den Fachkräftemarkt stärken als Politik, logischerweise als Staat. Wir wollen die Leute in Arbeit bringen. Wir nehmen mal zum Beispiel die zu uns Gekommenen, die ja auch alle in die Arbeit gebracht werden müssen. Und jetzt durch Anreize schaffen, nämlich lenken den Unternehmer. Und sage Unternehmer, wenn du eine Zahl von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen erreichst von 100, dann zahlst du keine 25% Steuer mehr, sondern nur noch 20. Mhm. So. Und dann eben ab 500 zum Beispiel die nächste Abstufung und ab 1000 die nächste Abstufung. Wie viele Unternehmer kennst du persönlich, die sagen, naja, so wie ich jetzt aufgestellt bin, mit Personal und Aufwand, damit bin ich zufrieden. Das mache ich gar nicht mehr. Da gibt es unzählige Unternehmer, die in meinem Bekanntenkreis auf alle Fälle, die dann sagen, damit bin ich zufrieden, ich will gar nicht wachsen, es muss gar nicht größer werden, alles gut. Und das nehme ich dann auch eben als Staat und setze Anreize und sage, wenn du eben noch die Leute einstellst, tust du nicht nur was für die Gesellschaft, sozialversicherungspflichtig für alle möglichen Sozialsysteme, die wir hier in Deutschland haben. Du tust was für die Gesellschaft und du kriegst einen Steueranreiz. Das meine ich mit lenkender Politik.
Ja, da muss ich mal dagegen halten, weil wen willst du denn einstellen? Es ist ja gar niemand da. Also momentan sind... Momentan im Arbeitsmarkt sind einfach keine Mitarbeiter.
Das ist falsch.
Das ist richtig.
Das ist grundlegend falsch.
Stellen und wir finden, auch selbst wenn ich jetzt den Anreiz des Staates mal genommen, da finde ich so sich, wir haben jetzt 13, wir gehen auf 20. Wir finden in unserer Branche, in unserem Bereich, finden wir keine Mitarbeiter, die anfangen können.
Deswegen sind ja auch viele, ich muss jetzt einhaken, tut mir leid, es sind viele Unternehmen generell dazu bereit, ich denke ihr auch, selbst ungelerntes Personal für gewisse Zwecke,
sind wir nicht bereit?
Gut, dann ihr nicht, aber wir sind es zum Beispiel, auch anzulernen. Und wenn ich dir jetzt mal eine Zahl auf den Tisch werfe, ein zu uns gekommener Mensch, nehmen wir mal als Beispiel aus Syrien, der kommt ganz kurz hier. Der kommt hier an in Deutschland derzeit und kriegt innerhalb der ersten sechs Monate nicht mal einen Sprachkurs. Jetzt kommst du und sagst, uns fehlen die Fachkräfte. Da muss ich widersprechen. Das stimmt nicht. Natürlich ist der ein oder andere dort keine Fachkraft.
Mike, aber der Sprachkurs nützt gar nichts, wenn du in der Qualifikation und vor allen Dingen in der Vorbereitung, zum Beispiel in den digitalen Bereichen, grundlegende, ich sag mal, dann Ausbildungsthemen nicht hast. Und das ist ja ein Segment, ich sag mal, online geht weltweit. Zugewanderte Menschen in Deutschland werden sicherlich Wissen haben im Bereich Digitalisierung.
Natürlich.
Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob du dann auch in bestehende Unternehmensstrukturen tatsächlich auch, ich sag mal, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Charakteren integrierst. Wir gucken ja schon sehr genau im Team, ich sag mal, wenn jemand bei uns anfängt, wie passt der zu uns?
Ja,
passt
natürlich,
der ins Team rein? Ja. Und allein, ich sage mal, eine Steuerersparnis wird nicht dazu führen, dass Unternehmen mehr Mitarbeiter einstellen. Und das Mitarbeiter einstellen ist auch nicht das Problem, das wir in Deutschland haben. Haben wir nicht. Und gerade mit Blick auf Automatisierung, Digitalisierung, Roboter, KI, wird es eher ja dazu führen, dass wir tatsächlich an den Punkt kommen, die Unternehmen brauchen gar nicht mehr Mitarbeiter einstellen.
Ja.
Und du wirst auch dann, nur weil du Mitarbeiter einstellst und Steuern sparst, deinen Profit nicht erhöhen.
Davon redet gerade, das hat damit nichts zu tun, alles gut.
Ja, aber das ist ja die Grundlage. Also von daher, wenn ich wirtschaftlich erfolgreich sein will, und tatsächlich ist ja mein Anspruch auch, ja, wir wollen wachsen. Das muss aber nicht immer personell sein und das muss ja auch nicht immer so sein, dass man sagen kann, man muss jetzt quasi auf 100 Leute skalieren. Warum? Also wachsen heißt ja nicht immer nur über Personen und über Mitarbeiterzahl wachsen, sondern wachsen heißt tatsächlich im Know-how, in der Qualität, in dem, ich sag mal, wo auch die Mitarbeiter Freude haben, weil sie arbeiten. Also eine ganz andere Herangehensweise eigentlich, als über das Thema, ich muss jetzt einfach die Personenzahl hochschieben. Steuern, wie gesagt, die sind im Moment einfach auf einem Niveau und Abgaben, das ist für Unternehmen tatsächlich absolut unattraktiv. Also ich wüsste nicht, warum, außer wenn jetzt wie Intel nochmal 10 Milliarden Fördermittel rausgeschmissen werden, ein Unternehmen in Deutschland wirklich sich mal grundlegend ansiedeln sollte. Das zeigen ja auch die Zahlen. Also Ansiedlung ist auf einem, glaube ich, sehr niedrigen Niveau angekommen.
Investitionsrücknahme sogar.
Ja, so dass eher dann tatsächlich im Ausland tatsächlich investiert wird, auch im europäischen Ausland, was aus meiner Sicht auch eine viel wirtschaftlichere Entscheidung ist, wenn man wirklich davon ausgeht, dass wir hier so schnell eben keine Verbesserung erleben werden. Jetzt ist ja auch die Theorie nach dem Motto, es bleibt so. Also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir so quasi in einen Dauerkrisenmodus sind, jedenfalls für die nächsten Jahre. Ist das jetzt eine beruhigende oder eine unberuhigende Vorstellung für dich?
Beruhigende oder unberuhigende? Was ich zu bedenken gebe, einfach mal, alles, was geändert wird und wie es sich entwickelt in der Wirtschaft, hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das war schon immer so und wird immer so sein. Das heißt, wenn wir jetzt feststellen, es ist ein langwieriger Prozess, der kann nur schlechter werden, der kann nur gleich bleiben, also so eine pessimistische Stimmung, dann wird das auch die Gesellschaft negativ beeinflussen, und zwar in jeder Form. Wenn wir positiv denken und nein, das wird schon irgendwie wieder dementsprechend gerade gerückt, dann wird dir auch die Gesellschaft davon zerren. Mhm. Das heißt, wenn jetzt der Staat selber, jetzt immer wieder beim Staat, wenn der Staat selber jetzt noch ein bisschen wartet und wartet und wartet, dann wird sich nichts entwickeln, mhm. weder positiv noch negativ. Negativ schon kann passieren, aber es wird sich nicht positiv entwickeln, auf keinen Fall. Und das meine ich auch eben mit dem Thema, wir brauchen jetzt Lenkungsmaßnahmen, die wirklich im Zusammenspiel mit den Unternehmen, nicht mit einem großen Vorschlag haben wir, wie du es schön gesagt hast, sondern wirklich gesagt, wir gucken jetzt, was braucht man dementsprechend, um dort wirklich auch Anreize zu schaffen und Lenkungsmaßnahmen zu schaffen. Es macht mir dann persönlich Sorge, wenn absehbar ist, dass sich die Situation in Deutschland eben durch fehlende Lenkungsmaßnahmen, durch abwandernde Unternehmen, wir haben im letzten Podcast schon über klare Zahlen mal gesprochen, dann wird das nicht besser derzeit. Und wir haben eben dann auch die Situation, wo sich dann das Ganze auf die Gesellschaft auswirken lässt. Ja.
Naja, aber wie gesagt, was für eine Option haben denn die Unternehmen jetzt?
Im Grunde genommen ja drei.
Also, ich kann dir auch welche nennen, dann mach du deine drei.
Ganz kurz, erste Option ist, man geht woanders hin. Mhm. Zweite Option ist, man macht zu. Okay. Dritte Option, man tut sich komplett selbst neu aufstellen. Wo man sagt, egal jetzt in welchem Bereich des Unternehmens, ob es die Produkte sind, was auch immer, Dienstleistungen, das sind für mich die drei Varianten. Weg, zu oder wir erfinden uns neu.
Dann bin ich ja jetzt mal der Zweckoptimist, also dann erfinden wir uns neu. Mhm. Also von daher wäre das natürlich die Botschaft, die durchaus, glaube ich, für viele Unternehmen wichtig ist. Viele auch gerade, die jetzt in den Krisenmodus geschaltet haben und sagen, ach du je, wie soll denn das weitergehen? Aber ich bin tatsächlich bei dir, dass auch in meiner Wahrnehmung teils viele Unternehmen noch nicht umgeschaltet haben auf wir erfinden uns neu, sondern wir versuchen irgendwie durchzukommen. Hm. Ist das auch so ein bisschen dein Gefühl?
Gibt die oder die Unternehmer. Also da habe ich die Erfahrung jetzt, ich komme gerade frisch von einem Industrieunternehmen, die tun alles für, wo geht es noch links und rechts, was für Möglichkeiten. Und es gibt aber auch Unternehmer, die sagen, naja, jetzt trinke ich meinen nächsten Kaffee und gucke mal, ob eine E-Mail kommt.
Hm. Ja, aber das wäre tatsächlich momentan die beste Option, wirklich zu überlegen, was für ungenutzte Möglichkeiten habe ich eigentlich.
Ja, natürlich.
So, und da sind auch in unserer Wahrnehmung einfach wirklich die meisten Unternehmen noch weit hinter dem Potenzial, was sie eigentlich heben und bergen könnten. Mhm.
Es geht ja auch um komplette Marktanalysen, die ich da mal wirklich auch starten muss. Und die müssen auch professionell sein dahingehend.
Dann schlagen wir wieder die Brücke zur Digitalisierung. Digitalisierung heißt ja eben nicht nur einfach, ich mache jetzt mal meine Internetseite neu. Mhm. Also der Vertrieb stockt, ich mache die Internetseite neu. Da staunen wir immer wieder. Solche Anfragen kriegen wir ja, genau wie du sicherlich auch. Also von daher, die Umsätze im Onlineshop sinken, wir brauchen einen neuen Shop. Mhm. Braucht ihr nicht. Mhm. Ihr müsst ja erstmal überlegen, warum sinken die Umsätze? Wer ist denn tatsächlich in der Zielgruppe? Sind noch die Ansprachekanäle die richtigen? Wie gesagt, wie effektiv ist denn, ich sage mal im Zweifelsfall, auch der Return on Invest, wenn ich dann tatsächlich ins Online-Marketing viel Geld schmeiße? Also diese Fragen stellen sich aus meiner Sicht immer noch zu wenige Unternehmen. Mhm. Und das hängt, und da sind wir wieder beim nächsten Punkt, mit mangelndem digitalen Verständnis und Wissen zusammen.
Ja, und vor allen Dingen, da gibt's wieder auch wieder die unterschiedlichen Charaktere. Daran erkennt man auch einen Unternehmer und einen Geschäftsmann. Das sind für mich zwei verschiedene Charaktere. Dieser Bereich des Unternehmens, der dann sagt, ich habe jetzt alte Denkweisen, ich brauche jetzt meine Zeitungsannonce, müssen eine Straßenbahn das bekleben und so weiter und so fort. Die kommen da auch davon nicht weg. Auf keinen Fall. Dann kriegen die 37 Anrufe von 55 Agenturen jeden Tag, die dann sagen, wir müssen jetzt hier Facebook-Anzeigen machen und tralala. Die kommen dann wieder aus irgendwelchen Coachings und so weiter und so fort. Das sind so alte Denkweisen, wo man sagt, ja, okay, was soll ich denn da noch machen? Und jetzt kommt ein innovativerer, denkender Dienstleister und sagt, na, hast du schon mal darüber nachgedacht und darüber nachgedacht? Und das erleben wir, weil du mich gefragt hast, wie erleben wir das gerade? Wir erleben wirklich gerade auch Unternehmen, die gezielt fragen, was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Mhm. Ja, und das ist eben auch der Punkt, wo man sagt, jawohl, da kann man jetzt darüber philosophieren, was wäre denn sinnvoll, was ist überhaupt nicht sinnvoll, was brauchst du auch nicht und wo kann man hingehen, um wirklich für deine Zwecke und Ziele das Richtige zu erreichen. Garantien gibt es da keine. Wer welche macht, ist unseriös in meinen Augen. Und deswegen muss man aber auch sagen, mit einem innovativen Dienstleister, wo ich merke ja im ersten zwei Sätzen, wie tickt der mir gegenüber in einem Gespräch, dann muss man halt open-minded sein. Und ein Unternehmer ist immer open-minded. Mhm. Ein Geschäftsmann nicht, der braucht seine Zahlen.
Ja. Auch da habe ich immer so ein bisschen die Sorge, jetzt mache ich mal wieder den Zweckpessimisten.
Du wanderst aber heute, ne? Vom Optimisten zum Pessimisten. Ich weiß gar nicht, wie ich mit deinen Persönlichkeiten heute zurechtkommen würde.
Bin heute motiviert.
Ja, ja. Wird so richtig anstrengend für die Zuhörer.
Gut, springen wir mal ein bisschen. Also auch da sind viele Unternehmer noch in einer erfolgsverwöhnten Komfortsituation. Mhm. Ist auch meine Wahrnehmung, wo ich sagen kann, ja, aber als Unternehmer, wir hatten sie letztes Mal schon, muss ich nicht programmieren können, ich muss auch nicht wissen, wie eine KI funktioniert. Ich muss aber die Möglichkeiten sehen und ich muss vor allen Dingen immer wieder auch dann wirklich den Wunsch haben, in diese neuen Felder durchaus auch mal gedanklich einzusteigen. So, und selbst, wie gesagt, wenn ich nicht als Unternehmer derjenige bin, der also quasi als Vorreiter dann immer vor allem wegspringt, muss ich trotzdem derjenige sein, der offen ist, auch Impulse anzunehmen.
Ja.
Das wird sicherlich, da werden wir uns in 20 Jahren, wenn wir dann die Podcast-Folgen drehen, kurz vor der, weiß ich nicht, vor unserer dritten, vor unserem dritten Arbeitsleben, also alterstechnisch werden wir ja zukünftig noch mehrere Stationen mitnehmen können, wird sicherlich vieles im Denken auch schwerer. Ich sage mal dann, gerade wenn man offen bleiben möchte, dass man wirklich sagen kann, irgendwann steht mir dann tatsächlich meine Altersweisheit im Wege.
Ja,
ich hoffe nicht.
Ja.
Aber es ist natürlich so, dass Unternehmer nach 30, 40 Jahren im Business dann der Meinung sind, sie haben schon alles gesehen und sie haben schon alles erlebt.
Ja.
Davon müssen sie sich meiner Meinung nach auch verabschieden.
Natürlich.
Weil das, was wir jetzt gerade erleben, ist eine Revolution im Bereich Digitalisierung und den Möglichkeiten, die daraus entstehen, die hat noch niemand erlebt.
Mhm.
Also mal vom Computer den Umstieg auf den Laptop und vom Laptop auf ein Tablet und vom Tablet auf ein Smartphone, das war ja nur eine Weiterentwicklung, ich sag mal, von Endgeräten. Das war aber noch nicht eine Weiterentwicklung in Form von, jetzt kommt plötzlich eine künstliche Intelligenz um die Ecke und kann tatsächlich an verschiedenen Stellen ganz anders eingreifen.
Kann ich da mal einhaken?
Da hake
ich ein. Weil das ist ein schönes Thema nämlich gerade, nämlich die Veränderungsprozesse im Unternehmen.
Mhm.
Und jetzt bin ich mal auch ein bisschen pessimistisch. Ich bin jetzt mal...
Nee, aber das geht
ich
nicht.
Bin jetzt, pass auf. Ich bin jetzt gedanklich mal wirklich ein Industrieunternehmer.
Ja.
Ich habe ein Unternehmen mit gedanklich 200 Mitarbeitern als Beispiel. Mhm. Wir machen Metallteile. So, egal. So, jetzt kommt der eine und sagt, oder die Wirtschaft in sich selber sagt, ja, es gibt jetzt irgendwann mal Wirtschaft 4.0.
Mhm.
So, die Investition, bis der letzte Roboter mit der vollständigen Automatisierungstechnik in meinen Produktionshallen steht, vergehen in Deutschland Jahre und Jahre und Jahre. Das liegt in vielen Bereichen. Die einen Unternehmen machen das schneller, die anderen weniger. Ich kenne ein Unternehmen, die haben das in einem halben Jahr gemacht, weil die Muttergesellschaft aus Amerika kommt.
Mhm.
Ja, was ganz anderes. Aber nehmen wir mal den typischen ganz normalen Mittelständler. Das dauert wirklich viele Jahre.
Mhm.
In der gleichen Zeit kommt das Thema eben, ja, du brauchst dafür deine IT-Ausrüstung, brauchst dir das und musst mehr Sicherheit schaffen. Jetzt kommt einer um die Ecke und sagt, der hat schon mal über KI nachgedacht.
Mhm.
Wie soll denn der Unternehmer, der Industrieunternehmer da überhaupt noch hinterher kommen? Es gibt ja auch noch das Kerngeschäft im Grunde genommen her.
Ja.
Das heißt, ich kann ja auch gar nicht, und die muss ich jetzt mal bitte in Schutz nehmen, ich kann ja nicht die ganze Zeit nur jede Innovation einführen. Das funktioniert nicht. Und da gebe ich dir vollkommen recht, deswegen habe ich da eingehakt. Die Menge an Veränderungen ist derzeit so groß, wie sie noch niemals war.
Ja.
Deswegen muss man natürlich den Unternehmen auch Zeit geben dafür, für Innovationsprozesse.
Den Begriff Innovationsmanager finde ich nicht ganz so prall.
Es gibt ja auch den Digitalisierungsmanager.
Ja, aber jetzt guck mal in deine Kundenstämme rein. Ich guck mal in meine Kundenstämme gedanklich rein. Mir fällt gerade also in einer ein, wo ich sagen würde, ja, die haben so jemanden wirklich tatsächlich schon bewusst installiert.
Im Unternehmen?
Im Unternehmen. Der Rest ist tatsächlich Zufall. Also von daher, Innovationsprozesse finden ja statt in Form Forschung und Entwicklung.
Wir
wollen ja auch den Kunden in unseren mittelständischen Unternehmen gar nicht absprechen, innovativ zu sein.
Mhm.
Auf keinen Fall. Also auch nicht, dass es falsch verstanden wird. Innovation findet statt, aber Innovation findet immer noch auf einer Produktebene statt.
Mhm.
Ohne auf einer, ich sag mal wirklich, Ebene des was ist möglich.
Mhm.
Also was ist im Bereich digitaler Vertrieb, digitales Marketing, digitale Prozesse, Automatisierungsprozesse, KI-Prozesse im Unternehmen. Also auf dieser Ebene findet in den Unternehmen zu wenig Betrachtung statt. Die sind immer noch zu sehr mit Forschung, Entwicklung und, ich sage mal, Patentthemen in ihrem klassischen Business beschäftigt.
Mhm.
So, und das umzuschalten wäre jetzt aber, ich sage mal, aus meiner Sicht schon eine echte Aufgabe und vor allen Dingen auch in der Priorität ganz wichtig dran. Wie gesagt, es sind viele Baustellen eben gleichzeitig, die sich gerade auftun.
Ja, und ich muss dir hier auch eindeutig widersprechen und bitte, hoffentlich tut mich die höchste Bildungsinstitute nicht dafür verurteilen. Die Forschung in Deutschland läuft auch schon in gewissen Bereichen ziemlich schief.
Mhm.
Warum? Wenn du hast das schön angesprochen, Unternehmen und dann kommt der Forschungsbereich, da werden Produktinnovationen werden gemacht. Sind das wirklich noch Innovationen? 2023, nehmen wir doch das schöne Beispiel KI. Warum forschen wir denn jetzt noch einzeln an irgendwelchen Bereichen, die es schon lange gibt? Ich war letztes Jahr auch an einer technischen Universität. Die haben erforscht dementsprechend neue NFC-Logistik-Lösungen dahingehend. Mhm. Gibt es seit vielen, vielen Jahren. Was muss ich da noch drauf rumforschen? Das ist dann Zeit, es muss in die Unternehmen und die Umsetzung gehen. Dann gibt es weitere Praxiserkenntnisse. Und das läuft doch auch nur schleppend. Das läuft in vielen Teilen. Aber das läuft trotzdem viel zu schleppend. Und die gesamte KI-Forschung kann man jetzt einstellen. Gelder nehmen, in die Kindergärten und Schulen investieren und dementsprechend hier mal Forschung auch neu zu denken. Und deswegen muss ich da leider reingrätschen. Die Forschung ist für mich in Deutschland nicht mehr innovativ. So schlimm, wie das jetzt klingen mag. Wenn ich andere innovationsforschende Länder sehe, nehmen wir mal Singapur, nehmen wir Taiwan, was dort für Lösungen rauskommen, dann kann man hier, weiß nicht, also das ist dann wirklich in Teilen und das muss wieder in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen passieren. Weil der Unternehmer hat keine Zeit mit Forschen. Das geht nicht. Der kann sein Feedback aus der Praxisarbeit geben, ohne Frage.
Da sind wir aber auch, was die Wirtschaftsstrukturen angeht, als Thüringen oder Mitteldeutschland eher ja verlängerte Werkbank als Innovationsstandort an vielen Stellen.
Naja, also die Jena würden dir jetzt absolut widersprechen.
Jena würden mir absolut widersprechen. Ich sage auch nicht, dass es für alle Unternehmen gilt, aber es ist ja durchaus auch, weil du sie jetzt gerade so ein bisschen sehr hart reingehauen hast, klar. Innovation findet nicht mehr statt. Das glaube ich nicht, weil es wirklich auch nach wie vor ja Marktführer gibt und innovative Unternehmen gibt, die tatsächlich auch Produkte herstellen, entwickeln, mit Unis zusammen tatsächlich an verschiedenen Stellen forschen. Wo ich dir recht gebe, sind bestimmte Bereiche, wo wir einfach die Big Five nicht mehr einholen können an verschiedenen Stellen.
Davon rede ich ja gar nicht. Aber
selbst im KI-Bereich, weil du es gerade angesprochen hast.
Schau dir mal die Zahlen an von den Produkten, die innovativ erforscht wurden in zum Beispiel Thüringen. Wie viele von diesen innovativen Produkten haben Marktreife und Serienreife erreicht? Mhm. Sind wirklich marktetabliert? Das kann man an einer Hand abzählen, diese Produktanzahl.
Ja, aber da sind wir zum Beispiel wieder an ganz bestimmten Forschungs- und Entwicklungsstellen. Und es gibt wirklich auch Unternehmen, die in dem Bereich Hightech produzieren, was für Fertigungsanlagen dann für zum Beispiel Halbleiter, Chiptechnik und was allem dazugehört, die sehr erforderlich sind, aber die tauchen eben nicht auf. So, von denen hörst du nichts, von denen siehst du nichts, die arbeiten eben tatsächlich im Hintergrund. Also um diese Unternehmen, wie gesagt, glaube ich, brauchen wir uns auch im Bereich Forschung und Entwicklung wenig Sorgen machen. Die sind ganz vorn dabei.
Falsch.
Aber das ist nicht die breite Masse, das sind zu wenige. Mhm. Deswegen schränke ich es jetzt mal ein, bevor du mich jetzt gleich wieder...
Mir brennt es auf dem Herzen, ehrlich.
Also
das
ja, ist schon.
Es ist,
die Krise brennt.
Die meisten Forschenden... Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren, das muss man auch dazu sagen. Die meisten Forschenden in Thüringen haben die Erfolge mit Produkten gehabt in der Medizinbranche zum Beispiel, wo dann neuere Robotarten entwickelt wurden und so weiter und so fort. Jetzt kommt ja die nächste Baustelle. Das heißt, wie ist denn unser Gesundheitswesen? Investiert jetzt das Krankenhaus oder kümmert sich das Krankenhaus um seine Insolvenz? Ja, und auch wir in Thüringen erleben eine Krankenhausschließung gerade nach der anderen. So, das heißt, diese selbst innovative Forschenden und in Zusammenarbeit mit Unternehmen gehen heute schon insolvent. Ich könnte dir einen Namen nennen, mache ich aber nicht. Von einem Unternehmen mit Gesellschafter sitzen in Hannover, die innovativste medizinische Roboterarten zusammen mit drei Universitäten entwickelt haben. Die haben vorgestern Insolvenz angemeldet, weil das Produkt nicht mehr bezahlt werden kann in Deutschland. Ja? Und das meine ich mit Marktreife, Serienreife und wirklich Marktbeständigkeit. Und das ist sehr, sehr wenig dahingehend. Und deswegen fehlt mir ein bisschen in der Forschung die Innovation. Da mache ich aber jetzt auch einen Schlussstrich drunter.
Ja, weil, wie gesagt, wir den Standort selber oder Deutschland selber nicht ganz kaputt reden können. Wir sehen ja die Probleme an vielen Ecken und ich, wie gesagt, glaube schon, dass wir da definitiv, also wirklich jetzt echt mal den Stecker wieder reinstecken müssen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, was wir jetzt gerade wirklich nochmal im Zusammenhang mit den Krisen und den Möglichkeiten abschließend mal vielleicht noch ein bisschen in den Raum stellen sollten.
Ich bin noch nicht fertig.
Du bist noch nicht fertig. Oha, es wird eine lange Folge heute.
Ja, wir wollen ja ein bisschen gucken, wie man dementsprechend auch da Lösungen mal vorschlagen kann.
Deswegen, darauf wollte ich ja jetzt
reden. So, also, wir waren bei dem Thema eben zum Beispiel das Zusammenspiel von Staaten und Unternehmen, wir waren beim Thema Steuern und so weiter. Und zum Thema Steuern muss ich noch einen Satz sagen, der letzte war auch dazu, indem er sagt, du zahlst ja momentan auch als Unternehmer an 36, natürlich übertrieben, verschiedene Stellen. So, jetzt muss man das sagen, als Finanzministerium zum Beispiel in Deutschland, muss man sagen, wir helfen jetzt den Unternehmern und sagen, alle Abgaben, die anfallen, zahlst du an uns. Punkt. Ne? Dann haben wir 100%ige Kontrolle, alles gut. Nebenbei wird das Steuersystem mal überdacht, was man vorhin schon hatten, brauchen wir nicht nochmal erörtern. Und dann gehen die jeweiligen Abflüsse an die verschiedenen Institutionen von Seiten des Finanzamts. Wäre das für dich schon mal eine Erleichterung, wo du sagst, ja, okay, es kommt eine Rechnung, da ist schön aufgeschlüsselt, das ist für das, das ist für das, das ist für das. Und das ist doch auch schon mal eine wunderbare Erleichterung. Stichwort Bürokratie, Stichwort Verwaltung. Ja. Und das wollte ich nochmal zum Thema Steuern mit dazu sagen, dahingehend. Das heißt, hier muss auch nicht nur im Wirtschaftsministerium nachgedacht werden, sondern es muss auch im Finanzministerium nachgedacht werden.
Wir sind uns ja da sicherlich einig, dass es immer ganz Deutschland neu gedacht werden müsste.
Ja, Visionen, das hatten wir aber in einer anderen Folge schon, ne? Dass die Visionen dementsprechend auch schon fehlen. Schaut rein.
Kommen wir heute ein bisschen zu weit, weil wenn wir jetzt quasi Deutschland neu denken, gibt ja durchaus da einige Formate, die das ja auch mal mitgeben und auch mal mit reinnehmen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht gleich erleben. Also das könnte noch ein bisschen dauern. So, dennoch kann man ja durchaus auch mal die positiven Seiten vielleicht ein bisschen stärker rausnehmen. Ich muss gestehen, ich war auch in den letzten Monaten eher pessimistisch. Habe jetzt beschlossen, für mich meine Grundhaltung wieder mehr optimistisch zu sehen. Sowas kann man durchaus beschließen.
Gab es da einen Auslöser für?
Naja, wie gesagt, wir können natürlich auch aus einem pessimistischen Gedanken heraus nur schwer innovativ Dinge mal anders angehen.
Ja.
So, das heißt also, dass wir die Probleme haben, ist mal wahrscheinlich jedem, auch der zuhört und zuschaut, klar. So, wenn wir uns dann aber nicht mal den Möglichkeiten bewusst werden, und das, wie gesagt, Möglichkeiten kann ich eigentlich nur sehen, wenn ich auch Dinge positiv sehe, ist meine Einstellung. Wenn ich die alles pessimistisch sehe und wir gehen sowieso alle den Bach runter, dann was macht noch so viel Sinn?
Das machen wir ja nicht, auf keinen
Fall. Ja, dann haben wir aber auch keine Möglichkeit zu sagen, gut, an welcher Stelle kann ich denn neue Chancen beispielsweise heben? Das ist auch der tatsächliche, ich sag mal, das geht mit den Innovationsprozessen bei den Unternehmen einher, dass sich Unternehmer ja immer wieder damit beschäftigen müssen. Wie kann ich mich anders aufstellen? Wie kann ich mich neu aufstellen? Viele Unternehmer haben auch ihren unternehmerischen Sinn verloren in den letzten Jahren. So, und haben tatsächlich dann das Problem, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und muss sagen, ja, dann hört auf. Also wenn ihr, wie gesagt, Produkte herstellt, die keiner braucht, mit Mitarbeitern, die ihr nicht findet und das Unternehmen auch damit kein Geld verdient, warum macht ihr das noch?
Aber hört doch auf, schadet der Gesellschaft.
Schadet der Gesellschaft, aber vielleicht, da bin ich jetzt mal ein bisschen wagemutig, anders werden wir nicht wieder neue Unternehmer erleben. Weil wenn du es im Endeffekt so hast wie jetzt, dass eigentlich ja nur noch der Staat wirklich in Größenordnungen, da bin ich jetzt so ein bisschen bei dem Thema mit Mitarbeitern einstellen. Also wer stellt in Größenordnung ein? Das ist im Moment der Staat und es sind staatliche Behörden, die Mitarbeiter einstellen. Unternehmen glaube ich nicht. Also da gibt es schon Fachkräftemangel und es gibt tatsächlich jedes zweite Unternehmen, das reinschreibt, wir suchen Mitarbeiter.
Es gibt ja nicht nur den Fachkräftemangel an sich, den ich ja vorhin schon bestritten habe, über aufgezeigt habe, wie man ein bisschen mehr dafür tun könnte. Aber es gibt ja auch noch eine Generation Z, die anders denkt. Wir reden jetzt von der Arbeitswelt. Ja. Wir reden nur vom Thema Arbeitswelt. Es gibt da mehrere. Ja, wir reden nur vom Thema Arbeitswelt. So, und jetzt sagst du, jetzt könnten ja neue Unternehmer kommen, die da eben aufsprießen und so weiter. Jetzt kommt doch die Generation Z und sagt, ja, mein Schwerpunkt ist jetzt natürlich einerseits die Familientauglichkeit meines beruflichen Lebens.
Ja.
Ist jetzt mein absoluter Schwerpunkt dahingehend, neben vielen anderen, ne, Klima und was
dazu kommt. Kann es sein. Wenn sich jetzt der Staat mal ein bisschen raushalten würde, müssten die nämlich im Zweifelsfall auch überleben, wie sie das beschreiten wollen. Also von daher, ich kann doch mein Leben so gestalten. Ich kann auch sagen, ich will nur noch 3 Tage die Woche arbeiten. Ich will überhaupt nicht arbeiten. Wenn ich das, ich sage mal, selber erwirtschafte, nicht arbeiten zu müssen, ist das doch super.
Natürlich.
Aber wenn das Verständnis erkommt, also der Staat sorgt dafür, dass ich nicht arbeiten muss, dann wird es ein bisschen blöde, weil dann sind wir ja ganz schnell im Sozialismus und haben eben tatsächlich das Problem, wie wollen wir denn dann tatsächlich auch in Zukunft unser gesellschaftliches Wohl weiterhin auf dem Stand halten. Jetzt brauchen wir trotzdem ja noch einen optimistischen Abschluss. Also wie gesagt, ich bin heute mal der Zweckoptimist.
Na, du hast schon gewechselt in der Folge. Jetzt links, rechts.
Ja, jetzt komme ich gerade wieder zurück. Also ich war jetzt vom
Pessimist. Du musst es mitnehmen auf deine Reise.
Bin ich jetzt wieder der Optimist. Ich glaube schon, dass wir, und da bin ich aber wie gesagt auch in meiner Überzeugung, durch die Krise auch die Chance kriegen, wieder mehr nach vorne zu denken. Weil wer hat denn eigentlich quasi behauptet, dass wenn wir ganz oben ankommen und die letzten Jahre, auch die Wirtschaft war nun mal extremst erfolgsverwöhnt, trotz aller Krisen und allem, was dazugehört. Also von daher, wir können nicht wegreden, dass wir in Deutschland auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Und es eben nicht immer nur bergauf geht. Also war klar, irgendwann geht es auch mal wieder bergab. So, bergab geht's gerade. relativ rasant. Was müssen wir denn jetzt machen, um den Abwärtstrend ein bisschen zu stoppen?
Das Bundesministerium für Wirtschaft sagt ja auch schon aktuell gerade, wir sind an der Talsohle angekommen. Mhm. Ich denke, wir haben auch heute einige Punkte mal angesprochen und deutlich gemacht. Wenn beide Sachen funktionieren, das heißt, wenn der Unternehmer Unternehmer ist und trotzdem weitere Innovationen vorantreibt im Unternehmen, für die Mitarbeiter natürlich Sachen macht, hat man in anderen Folgen schon, dann ist das eine wichtige Richtung. Und die zweite wichtige Richtung meiner Meinung nach ist die staatliche Nicht-Unterstützung, sondern Anreize und Lenkungsmaßnahmen zu schaffen auf verschiedenen unternehmerischen Ebenen, die dafür sorgen können, dass der Unternehmer gerne Unternehmer bleibt.
Na, oder wieder lieber Unternehmer wird.
Natürlich. Also aber da gibt es ja genug Förderung, also Startup-Förderung es gibt nirgendwo so viel wie in Deutschland. Ja, aber damit ich glaube, Estland ist noch höher, aber mehr auch nicht.
Damit wirst du ja nicht automatisch ein innovativer Unternehmer.
Nein, aber ich die kann Leistung ja gründen. Ja, es gibt ja auch Gründer, die gründen und dann sind sie auch wieder nicht
mehr. Aber die Leistung muss sich lohnen. Also der Unternehmer muss eben tatsächlich nicht gleich vom Finanzamt in jeder Ecke die Briefe bekriegen, sondern eben auch erstmal die Chance haben, das Geld zu verdienen, bevor er dann auch was abgeben kann.
Ja, das hat er ja auch. Ne?
Ich.
Wenn ich anfange als Gründer, habe ich das. Ne, da habe ich die Chance, erstmal was zu verdienen. Ich habe das in einer anderen Folge schon mal detailliert mal mit Zahlen belegt, wie man in 4 Jahren pleite ist als Unternehmer in Deutschland. Alles gut, wollen wir nicht nochmal wiederholen. Aber der Gründer hat die Chance. Ich rede vom Unternehmen, vom etablierten Unternehmen. Ja. Und da müssen Entlastung und Lenkung her.
Definitiv. Vielleicht hat ja jemand zugehört und politisch jetzt die Motivation und die Möglichkeit, was in Bewegung zu versetzen. Ich glaube, klar ist das allen. Es wäre sogar klar, wenn wir heute mit unserem Wirtschaftsminister, auch mit unserem deutschen Wirtschaftsminister hier sitzen würden, der wäre vollkommen auf unserer Seite und würde das genauso sehen. Die Frage ist ja dann tatsächlich, warum kommt es nicht an? Also warum gibt es tatsächlich nicht diese entscheidenden Veränderungen? Mhm. So, und da sind wir wieder an dem Punkt, es muss einfach vielen Menschen auch in den richtigen Entscheidungspositionen klar werden, dass sie eine Verantwortung haben. So, und dass eben tatsächlich Unternehmer in Deutschland das Geld verdienen in einer sozialen Marktwirtschaft und nicht der Staat das Geld verdient in einer sozialen Marktwirtschaft.
Hat man ja auch schon, ne? Alles gut.
So, das ist immer vielleicht gar nicht so schlecht, das immer nochmal zu wiederholen. Weil gesagt, es ist leider in Vergessenheit beraten. Und wir wären gut beraten, wenn wir uns wieder auf die soziale Marktwirtschaft
besetzen. Und es muss umgesetzt werden, weil ich bin mir absolut sicher, dass alle, du hast gerade die Politiker angesprochen, dass die denen das im Grunde genommen ja wirklich alles bewusst ist, logischerweise. Und die haben auch 14.000 andere Baustellen gerade derzeit, ohne Frage. Aber es muss auch gehandelt werden. Also es bringt nichts, als wenn ich als Politiker sage, wir müssten mal und das muss. Aber im Background handelt niemand. Ja. Und das ist das deutsche Problem gerade. In vielen Bereichen könnte ich dir noch zig Beispiele nennen, wo es sogar beschlossen wird und es wird überhaupt nicht umgesetzt. Oder es dauert jahrelang. Und das, die Zeit haben wir nicht mehr.
Vielen Dank, Mike. Das war spannend. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns positiv und optimistisch in die Zukunft.
Natürlich, machen wir immer. Aber man muss auch mal Dinge ansprechen. Das passiert viel zu wenig, wo man dann wirklich mal auch Sachen auf den Tisch legt und sagt, was belastet uns jetzt auch so mal ein bisschen als Unternehmer, wo man sagt, ist das die richtige Richtung? Und ich finde es gut, dass wir darüber sprechen. Und zwar transparent, ehrlich, unpolitisch und unternehmensbezogen. Das finde ich gut.
Vielen Dank.
Danke auch.
Bis bald.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.